Liebe Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Titel »Die Bedeutung des neuen Bundes«. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Lied der Zionssänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Abvers 19 bis und mit Vers 32. Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Abvers 19. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker, und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihren Taten. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten und ich will dem Korn rufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren, und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht euretwegen werde ich dies tun, spricht Gott, der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und errötet über eure Wege, ihr vom Haus Israel.
Alle mit frohem Schaum. deinen heiligen Namen. Rühmt und lobt ihn alle mit frohem Schall. Preist ihn, preist ihn, preist seinen heiligen Namen. Rühmt und lobt ihn alle mit frohem Schall.
Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, auch ich darf Sie heute wieder ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst hier in der Zionshalle. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich auch noch mal ganz kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Lob und Dank, dass du uns heute wieder hierher geführt hast, dass wir Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort. Und wir sind gewiss, du bist mitten unter uns. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen. Amen. Ja, vor 3 Wochen, so hatten wir eben in der Einleitung ja auch schon gehört, vor 3 Wochen, da hatten wir über den neuen Bund gesprochen und damals bereits angedroht, dass wir diese Thematik heute fortführen werden. Also, wir hatten die Thematik, der neue Bund, in 4 Punkte unterteilt. Und die ersten beiden Punkte, sie lauteten die Notwendigkeit des neuen Bundes und die Inhalte des neuen Bundes. Unter Punkt 1, die Notwendigkeit des neuen Bundes, da hatten wir gesagt, dass der Mensch ein völlig hilfloses Wesen ist. Und wir hatten das versucht zu verdeutlichen anhand eines Säuglings, welches nach der Geburt ohne die Hilfe von außen keine Überlebenschancen hat. Und geistlich betrachtet hat sich an diesem Zustand für den Menschen gar nichts geändert. Das heißt, aus eigener Kraftanstrengung ist der Mensch nach wie vor nicht imstande, zu einer Lösung seines Grundproblems zu kommen. Und dieses Grundübel lautet Sünde. Der sündige Zustand des Menschen und der damit einhergehende Lohn der Sünde, nämlich der Tod, ist das Grundproblem, ist die Krankheit, die den Menschen innerlich zerfrisst. Und ohne die Hilfe von außen, das heißt, ohne Gottes Fürsorge, ohne seiner Liebe ist der Mensch zum Tode verdammt. Er hat keine Chance auf Rettung, keine Chance auf ewiges Leben. Dann hatten wir gesagt, dass der alte Bund, das ist der Bund des Gesetzes, kein Heil vollbringen konnte. Warum? Da niemand durch das Gesetz erlöst werden kann. Das Gesetz als solches ist zwar gut, zeigt es doch den Menschen seine Erlösungsbedürftigkeit auf. Das Gesetz selbst aber aus sich heraus kann nicht erlösen und kann die Sünde nicht besiegen. Und deswegen beschließt Gott einen neuen Bund. Nicht mehr einen Bund des Gesetzes, sondern nunmehr einen Bund der Gnade. Und in diesem, seinem neuen Bund, spricht Gott, ich will. Und infolgedessen ist dieser neue Bund für die Menschen bedingungslos. Denn Gott kommt mit diesem seinem neuen Bund zum Ziel, koste es, was es wolle. Unter Punkt 2, die Inhalte des neuen Bundes, hatten wir festgestellt, dass Jesus der Mittler dieses neuen Bundes ist, dass er ihn aufgerichtet hat und dass er ihn mit seinem kostbaren Blut am Kreuz von Golgatha besiegelt hat. Und die zentrale Aussage bzw. die zentrale Verheißung des neuen Bundes ist die vollumfängliche und ewig gültige Vergebung, bewirkt durch das kostbare Blut Jesu, welches er am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hat. Des Weiteren hatten wir dann anhand von Jeremia Kapitel 31, Vers 31 geschlussfolgert, dass der eigentliche Bundespartner für diesen neuen Bund das Volk Israel ist. Dadurch aber, dass Israel den neuen Bund ablehnte, da sie Jesus verworfen haben, der den neuen Bund aufgerichtet und besiegelt hat, wurden jetzt wir Heiden, wir aus den Nationen, aus den Völkern, zu Miterben des neuen Bundes. Und wir hatten dabei zitiert Johannes Kapitel 1, Vers 11 und 12. Also, Israel hat Nein gesagt zum neuen Bund. Und wir aus den Nationen, wir Heiden, die jetzt an die Zusagen Gottes aus der Heiligen Schrift glauben, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, die seiner Person und Macht vertrauen, wir sind jetzt eingebunden, eingebettet mit in diesen neuen Bund. Und heute knüpfen wir jetzt an dieser Stelle an und fragen in Punkt 3 nach der Bedeutung des neuen Bundes für das Volk Israel und in Punkt 4 nach der Bedeutung des neuen Bundes für die Gemeinde. Wobei wir den letzten Punkt, also Punkt 4, recht kurz halten werden, da sich dieser eigentlich schon aus den vorangegangenen Punkten schon ergibt. Lesen wir nun, bevor wir mit Punkt 3 fortfahren, aus Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 34, denn dort haben wir die Verheißung auf den neuen Bund. Jeremia 31, 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also, Punkt 3, die Bedeutung des neuen Bundes für Israel. Israel, das Volk als solches, es hat ja bis in die Zeit Jesu hinein im alten Bund gelebt. Und der Galaterbrief, er sagt uns jetzt, dass Jesus ja auf der einen Seite zugleich, also Gott, und doch auch zugleich Mensch, dass Jesus als Mensch israelitischer bzw. jüdischer Herkunft auf die Welt gekommen ist. Und als solcher Jude, als solcher Israelit stand Jesus unter dem Gesetz. Denn dem Volk Israel war das Gesetz gegeben. Und da Gott ein Gott der Ordnung ist und unbedingten Gehorsam verlangt, ist es ja naheliegend und nur selbstverständlich, dass jetzt Gottes Sohn selbst natürlich auch nicht gegen das Gesetz verstößt. Er kam schließlich als Jude auf die Welt, unter dem Gesetz getan. Können Sie nachlesen in Galater Kapitel 4, Vers 4. Und in der Tat, wenn Sie jetzt die Evangelien lesen, wenn Sie in der Bibel nachschlagen, in der Tat hat Jesus niemals gegen das göttliche Gesetz verstoßen. Er hat als Jude das Gesetz und somit auch die Bedingungen des alten Bundes gehalten. Das, was man ihm immer wieder vorgeworfen hat, die Priester, die Pharisäer, die Sadduzäer, das waren nie Verstöße gegen das göttliche Gesetz. Das waren immer scheinbare Verstöße oder es waren Verstöße gegen die von dieser Priesterklasse selbst aufgestülpten Vorschriften und Dogmen, die aber mit dem eigentlichen Gesetz gar nichts mehr zu tun hatten. So wie wir es ja heute auch finden, auch in der Kirche, auch in Religionsgemeinschaften, Sondergemeinschaften und auch anderswo, dass der Mensch ja immer dazu neigt, sich über die Bibel hinaus eigene Dogmen, eigene Gesetzen aufzuerlegen, die mit dem biblischen Gesetz, den biblischen Geboten gar nichts mehr gemein haben. Und so war es damals auch. Ja, mehr noch, Jesus, er war sogar der Einzige, der das Gesetz so gehalten hat, wie es das Wort Gottes verlangt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und aus diesem Zusammenhang heraus ist es auch zu verstehen, dass Jesus die jüdischen Fest- und Feiertage eingehalten hat, dass Jesus in den Tempel ging, dass Jesus auch in die Synagogen ging, dass Jesus auch den Sabbat eingehalten hat. Er war ja Israelit. Er hat das getan, nicht damit wir heute Gleiches tun, sondern er hat damit als Jude, als Israelit, die Gültigkeit des Gesetzes für das Volk Israel unterstrichen. Und deswegen jedes Argument, auch wir aus den Nationen, wir Heiden, wir die Gemeinde, wir müssten beispielsweise jetzt heute auch noch den Sabbat halten, da es Jesus schließlich auch tat, ist schlichtweg falsch. Verkennt es doch den Zusammenhang und die eigentliche Bedeutung. Aber kommen wir zurück zum Thema, weil sonst müssen wir noch einen dritten Teil anhängen und ich will Ihre Geduld da auch nicht überstrapazieren. Also zurück zum eigentlichen Thema, die Bedeutung des neuen Bundes für Israel. Jesus, er hat das Gesetz nicht nur gehalten, ja vielmehr, er hat es in seiner Person erfüllt. Und so heißt es im Galater Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Galater Kapitel 3, Vers 13. Das heißt, Jesus, er hat uns vom Gesetz befreit. Nicht, weil dieses jetzt schlecht gewesen wäre, nein, sondern weil wir selber es gar nicht halten können. Und folglich am Gesetz scheitern, ja förmlich zerbrechen würden. Und so hat Jesus stellvertretend für die Menschheit, für uns, das Gesetz gehalten. Und jetzt könnte ich mich in der Tat als wiedergeborener Christ, der den Herrn Jesus in seinem Herzen weiß, könnte ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, ja, ich bin gerecht. Ich bin ein gerechter Mensch. Ja, das stimmt. Aber nicht aus mir selbst heraus, sondern weil Christus für mich diese Gerechtigkeit bewirkt hat. Aber was ist nun mit Israel? Israel klammert sich auch heute noch an diesen alten Bund mit seinem Gesetz. Doch dieser alte Bund, dieses Gesetz als solches, ist doch längst zerstört. Den alten Bund, den gibt es doch gar nicht mehr. Und das ist jetzt keine willkürliche Interpretation von mir, nein, ich zitiere nur die Heilige Schrift. Denn dort heißt es in Hebräer Kapitel 8, Vers 13, Hebräer 8, Vers 13, wenn Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er damit den ersten für veraltet. Was aber alt und abgenutzt ist, wird bald verschwinden. Und genau das hat sich ereignet im Jahre 70 nach Christus mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer. Und jetzt einfach mal logisch weitergedacht. Was waren die Grundvoraussetzungen zur Einhaltung des Gesetzes beziehungsweise zur Befolgung des alten Bundes? Nun, in erster Linie der Tempel. Der Tempel. Und damit einhergehend natürlich der entsprechende Priesterdienst mit seinen Vorschriften, mit seinen Ordnungen. Und damit eingebunden natürlich und selbstverständlich die immer wiederkehrenden Opferrituale. Das waren die Grundvoraussetzungen, um überhaupt den alten Bund erfüllen zu können, um das Gesetz als solches halten zu können. Aber, wie wir jetzt gesagt haben, Israel hat ja seit 70 nach Christus gar keinen Tempel mehr. Israel hat in dem Sinne keinen ordentlichen Priesterdienst mehr. Israel hat keine täglich zu wiederholenden Opferdienste mehr. Nichts dergleichen. Und ohne diese Grundvoraussetzungen kann Israel den alten Bund mit all seinen Vorschriften gar nicht erfüllen. Ist ja gar nicht möglich. Und da sehen wir auch diesen großen Widerspruch. Im Grunde genommen klammert sich Israel nach wie vor an diesen alten Bund, aber sie haben gar nicht die Möglichkeiten, diesen zu halten, weil die Grundvoraussetzungen dafür fehlen. Und somit könnten wir jetzt rein menschlich betrachtet sagen, ja, Israel lebt im Ungehorsam. Israel verstößt gegen das Gesetz. Weiter, wenn der alte Bund in dem Sinne ja seine Gültigkeit längst verloren hat, eben in erster Linie ja durch die Erfüllung in und durch Jesus Christus, der den neuen Bund aufgerichtet und besiegelt hat. Und andererseits aber Israel diesen neuen Bund, der den alten Bund ersetzt bzw. erfüllt, bis heute ja noch nicht angenommen hat, sehen wir auch das Dilemma, in welches dieses Volk bis heute steckt. Bei aller Liebe, seien wir bitte nicht unnüchtern, aber Israel befindet sich in einem geistlichen Vakuum. Israel befindet sich in einer geistlichen Leere, denn letztlich haben sie nichts. Sie stehen da mit leeren Händen. Keinen alten Bund, aber was noch viel schwerer wiegt, auch keinen neuen Bund. Ja, was haben sie? Sie haben nach außen einen frommen Anschein, ja. Es mag eindrücklich sein, wenn sie vor der Klagemauer stehen und beten. Es mag eindrücklich sein, wenn sie ihre jüdischen Festtage einhalten. Aber bei aller Liebe, letztlich ist es nichts weiter als Folklore. Hier im Herzen ist es leer. Eine gähnende Leere. Nach außen hin wunderbar. Wie religiös, wie fromm. Aber hier eine gähnende Leere. Außen mögen sie beschnitten sein, aber sie sind es nicht in ihrem Herzen. Und darauf kommt es an. Nicht umsonst heißt es in Jeremia Kapitel 4, Vers 4, beschneidet euch so, wie es mir gefällt. Jawohl, beschneidet euch so, wie es mir gefällt, nämlich an euren Herzen. Und ich möchte das vielleicht auch anhand eines Beispiels mal illustrieren. Ich bin ja selber auch begeisterter Hobbybetoniker. Hätten Sie mir vielleicht auch nicht zugetraut. Aber bin sowieso, muss ich dazu sagen, unheimlich vielseitig. Habe ich doch von unheimlich vielen Dingen keine Ahnung. Nein, also jetzt mal im Ernst. Wenn Sie Rosen züchten, beispielsweise, dann wissen wir, ja, diese Rosen, die müssen beschnitten werden. Ne? Diese sogenannten Wildlinge, die müssen abgeschnitten werden, damit die Rose auch richtig schön kräftig wächst. Ja, wunderbar, wenn ich das jetzt mache. Aber ich kann die Rose noch so sehr beschneiden. Was braucht sie in erster Linie? Was braucht sie? Wasser. Genau, Wasser. Das ist es, Wasser. Hier ist jetzt kein Wasser drin. Ist ja immer nur ein Beispiel und jedes Beispiel hinkt. Wasser. Eine Rose braucht Wasser. Denn ohne Wasser ist die Rose nicht überlebensfähig. Und das ist es. Das ist die Beschneidung des Herzens. Das, was ich eben gemacht habe, das ist die äußerliche Beschneidung. Aber viel wichtiger, hier, die Beschneidung des Herzens. Wasser. Und in Bezug zu Wasser, da fällt mir Johannes Kapitel 4 ein. Johannes Kapitel 4, wo wir diese Begegnung haben zwischen Jesus und dieser Samariterin am Jakobsbrunnen. Und was sagt Jesus dort? Können wir nachlesen, Johannes Kapitel 4. Zum einen in Vers 10, Johannes 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist die Beschneidung des Herzens. Dann weiter, Vers 13, Vers 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem gewöhnlichen Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das lebendige Wasser, der Heilige Geist,
der uns verliehen ist, der uns verliehen wird durch die Wiedergeburt in Jesus Christus. Das ist es, worauf es ankommt. Nicht dieser Schnitt hier mit dieser Heckenschere, nein, sondern die Beschneidung des Herzens. Das ist es, was Gott von uns will, auch von seinem Volk Israel. Das religiöse Judentum aber, es klammert sich in seinen Gedanken, es klammert sich nach wie vor an den alten Bund, ja, es klammert sich an den längst zerstörten Tempel. Da, wo einst ihre Väter Gott anbeteten, der mitten unter ihnen wohnte, beten sie heute an der Klagemauer tote Steine an. Was für eine Tragik. Kein Tempel, keine Opfer, keinen alten Bund. Aber was noch viel schwerer wiegt, sie haben auch keinen neuen Bund. Sie haben kein vollumfängliches, ewig gültiges Opfer. Warum? Weil sie Jesus nicht haben. Kein Kreuz. Keine Hoffnung, keine Erlösung, wie eine Rose ohne Wasser. Aber bevor Sie mich jetzt von der Kanzel reißen, ich sehe schon, manch einer sucht nach geeigneten Wurfgeschossen, muss ich jetzt ganz schnell die Kurve kriegen. Was hatten wir gesagt, ist der große Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Bund. Gottes Ich will. Gott spricht, ich will. Der neue Bund, so hatten wir gesagt, er ist bedingungslos. Den alten Bund hat Israel gebrochen. Den neuen Bund, den haben sie abgelehnt. Aber Gott spricht, ich will. Und Gott wird mit diesem seinem neuen Bund zum Ziel kommen. Und wenn der neue Bund bedingungslos ist, dann hat sich auch an dessen Inhalte und dann hat sich auch an deren Verheißungen nichts geändert. Das heißt, Israel ist nach wie vor der eigentliche Bundespartner Gottes. Das ist so und das bleibt so. In Hosea Kapitel 3, da heißt es wie folgt, Hosea Kapitel 3, Vers 4. Denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephod und Teraphim. Das ist die augenblickliche Situation, wie wir sie heute vorfinden. Israel ohne Schlachtopfer, ohne den alten Bund. Sie haben nichts, eine geistliche Leere. Aber dann geht es weiter in Vers 5, Hosea 3, Vers 5. Danach, jetzt blicken wir in die Zukunft, danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Israel hat eine Zukunft. Israel wird hingeführt werden zur Buße und zur Umkehr. Ja, hier erfahren wir ja, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Nein, die Verheißungen aus dem neuen Bund, sie sind nach wie vor gültig. Die Gemeinde aus den Nationen, sie haben Israel in dem Sinne nicht ersetzt, sondern sie sind lediglich zu Miterben dieses neuen Bundes geworden. Und Gott erknüpft den Faden mit seinem erwählten Volk wieder auf. Das, was er mit Israel begonnen hat, wird er auch zu Ende führen. Und Israel wird letztlich gar nicht anders können als diesen neuen Bund und der, der ihn aufgerichtet und besiegelt hat, anzunehmen. Nicht, weil sie so klug wären. Nicht, weil sie es sich verdient hätten. Nicht, weil in Israel bessere Menschen leben als auf dem Rest des Planeten. Vergessen Sie es. Nein. Sondern einfach nur, weil Gott es so will. Schlichtweg aus Gnade. Das ist der einzige Grund. Wir hatten in der Einleitung gehört, Hesekiel Kapitel 36, wie Gott spricht: Nicht euretwegen, nicht euretwegen werde ich dies tun. Er tut es, weil es sein souveräner Wille ist und weil Gott treu ist und sich selbst nicht verleugnen kann. Am Gesetz ist Israel gescheitert. Am Gesetz muss jeder Mensch scheitern. Und einzig und allein Gottes Gnade, welche er uns erwiesen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, rettet und erlöst, versöhnt und vereint. Für Israel liegt die Annahme des neuen Bundes noch in der Zukunft. Sie können diesbezüglich Römer Kapitel 11 lesen, die Verse 25 bis 27. Aber die Voraussetzungen zur Annahme des neuen Bundes, die sind längst gegeben. Das ist so, als wenn Sie einen Führerschein machen. Mit 18 dürfen Sie den Führerschein machen. Und wenn Sie ihn erst mit 25 machen, ja schön und gut, das ist Ihre Entscheidung. Aber die Voraussetzungen dafür, die waren schon 7 Jahre vorher gegeben. Verstehen wir? Und so auch hier. Die Voraussetzungen sind längst gegeben. Das vollkommene Opfer, es ist vollbracht. Der Heilige Geist, ja hier, das lebendige Wasser, es ist da. Der Bund, er ist aufgerichtet, der Bund, der ist besiegelt. Dem muss nichts hinzugefügt werden. Israel ist aufgefordert, schon seit 2000 Jahren diesen Bund anzunehmen. Und die ganze Geschichte Israels, ihr ganzer Leidensweg, er dient schließlich dazu, dass sie genau dahin getrieben werden. Dass sie letztlich gar nicht anders können, als nur noch zu dem Gott ihrer Väter zu schreien. Mit bebendem Herzen. Vielleicht sollten wir den ganzen Leidensweg Israels auch einmal aus diesem Blickwinkel betrachten. Freiwillig würden sie den neuen Bund nicht annehmen. Genauso wie sie den alten Bund gebrochen haben. Sie müssen förmlich zu ihrem Glück gezwungen werden. Denn Gott spricht, ich will. Lesen wir einmal Hesekiel Kapitel 36. Wir hatten es in der Einleitung ja gelesen. Greifen wir noch mal ein paar Verse heraus. Hesekiel 36, die Verse 24 bis 28. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln. Und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Ja, mal so weit. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Denken wir auch hier wieder dran, ja? Die Beschneidung des Herzens, das lebendige Wasser, welches uns Jesus Christus verleiht. Und ihr werdet rein sein von allen Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das ist die zentrale Aussage des neuen Bundes, nämlich die Vergebung der Sünden. Und dann weiter, Vers 26 und folgende. Und ich werde euch ein neues Herz geben, nämlich ein beschnittenes, und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Das finden wir in anderen Wortlaut wieder genau in dieser Stelle, wo der neue Bund verheißen wird. Nämlich in Jeremia Kapitel 31. Genau das Gleiche. Das, was hier beschrieben wird, das ist die geistliche Wiederherstellung Israels. Und zwar begründet im neuen Bund. Und wer, hatten wir gesagt, hat den neuen Bund aufgerichtet? Wer hat ihn vermittelt und mit seinem Blut besiegelt? Jesus Christus. Und daran erkennen wir auch, ja, wer das Alte Testament aufmerksam liest, wir haben es ja jetzt gemacht mit Jeremia, mit Hesekiel und dergleichen, und das Neue Testament daneben legt, der muss erkennen, das Neue Testament ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes. Und nicht umsonst ist es dem Teufel ein großes Anliegen, dass kein Jude das Neue Testament liest. Kennen Sie Juden? Haben Sie Umgang, Kontakt mit Israeliten? Ich sage es mal ganz grob, aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sie müssen mit ihm nicht Passa feiern. Sie müssen ihm nicht ihre Solidarität bekunden. Sie müssen ihm auch nicht zum Geburtstag eine Kippa stricken. Und Sie müssen ihm auch nicht in die Synagoge folgen. Nein, schenken Sie ihm besser ein neues Testament und begleiten Sie ihn im Gebet. Mehr müssen Sie gar nicht tun. Der Rest wird der Herr für Sie erledigen. Man hört jedoch immer wieder das Argument, ja, aber Israel kann den neuen Bund doch noch gar nicht annehmen. Denn Blindheit ist ihnen widerfahren. Ihnen muss die Decke doch erst genommen werden. Ja, das stimmt. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Ja, letztlich ist es natürlich der Vater selbst, Gott, der sein Volk zum Sohn zieht. Und das wird letztlich erst mit der Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit geschehen. Und bis dahin ist in der Tat Israel verstockt. Aber seien wir doch mal ehrlich, die Heiden sind doch genauso verstockt. Wo ist denn da der Unterschied? Und der neue Bund, er gilt ihnen trotzdem. Heiden wie auch Juden. Das Heil und die Erlösung hat ihnen Jesus gebracht. Und Israel war von Anfang an aufgefordert, Jesus anzunehmen. Und die Bekehrung einzelner Juden, sowohl damals zur Zeit Jesu, ich meine, die ersten Christen waren ja schließlich Juden, die ersten Gemeinden bestanden ja fast ausschließlich aus Juden. Und genauso auch heute, wo ja auch Juden in Jesus ihren Messias erkennen und annehmen, das beweist doch, dass ein Jude zum Glauben kommen kann, wenn er denn will. Und bei der Bekehrung, da geht es ohnehin niemals um das Können oder Nicht-Können. Es geht immer um das Wollen oder Nicht-Wollen. Und der Römerbrief in Kapitel 3, Vers 9, er sagt es uns ganz klar, was das Heil, was die Erlösung anbelangt, gibt es keinen Unterschied. Ob Jude oder Heide spielt keine Rolle. Und ob du nun ultraorthodoxer Jude bist, ob du fundamentalistischer Moslem bist, ob du liberaler Christ bist oder ob du Sonnenanbeter bist oder was auch immer, jedem gilt, ohne Jesus bist du verloren. Aber jedem gilt genauso, Jesus starb für dich. Jesus hat den neuen Bund für dich aufgerichtet und besiegelt. Und jeder ist aufgefordert, diesen für sich ganz persönlich anzunehmen. Da hat der eine keinen Vorzug vor dem anderen. Ob du in Jerusalem lebst, in Zürich oder in Damaskus, spielt keine Rolle. Diesbezüglich sind vor Gott alle gleich. Und da zählt nur noch, bist du es wert, ein Kind Gottes genannt zu werden oder nicht. Zurück zu Israel. Wir hatten gesagt, Israel muss dahin geführt werden, dass sie gar nicht anders können, als den neuen Bund anzunehmen. Und daher muss Israel auch noch durch die große Trübsal geführt werden, wovor wir, nach unserem Verständnis, wir, die Gemeinde, verschont bleibt. Und wenn dann der Überrest Israels den Bund annehmen wird, wenn sie ihn sehen werden, in den sie gestochen haben, unmittelbar vor dem Anbrechen des tausendjährigen Reiches, dann werden sich alle Verheißungen, die diesem Volk gegeben wurden, in der Person Jesu Christi, beziehungsweise in der Person ihres Messias Jesus erfüllen, der erschienen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und dann, und eben auch erst dann, bekommt Israel das schon seinen Vätern versprochene Land in seiner zugesagten und verheißenen Größe. Dies aber wird letztlich erst nach der Trübsal im tausendjährigen Reich geschehen. Und bis dahin aber, und auch da müssen wir bitte wieder nüchtern sein, kann in Israel noch viel passieren. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Lassen Sie sich nicht erschrecken, wenn es plötzlich heißt, ja, Siedlungen werden geräumt oder ein palästinensischer Staat soll gegründet werden oder was auch immer. Ja, die Verheißung ist da. Es ist Gottes Land und er hat es seinem Volk Israel versprochen. Ja und Amen. Aber die Erfüllung steht noch aus, weil sie den nicht haben, der ihre Verheißungen gänzlich erfüllen wird. Jesus Christus. Und bis dahin, liebe Geschwister, bis dahin wird Gott mit seinem Land so verfahren, wie er es für richtig erachtet und nicht, wie wir es gerne hätten. Gott spricht, ich will. Und so wird Gott auch mit seinem eigentlichen Bundespartner Israel zum Ziel kommen. Bis dahin aber steht Israel noch vor großen Prüfungen. Ja, sie müssen durch diese Drangsal hindurchgeführt werden, um den neuen Bund anzunehmen. Was nach außen aussieht, wie vielleicht ja ausschließlich eine Strafe, ist letztlich und schlussendlich auch die Hilfe von außen. Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe, um den Überrest Israels zu erlösen. So wie auch einst die babylonische Gefangenschaft nicht nur Strafe, sondern auch Umkehr und Neuanfang bedeutete. Wie sagte ein Holocaust-Überlebender zum anderen, wie kannst du nach Auschwitz noch an Gott glauben? Und der andere antwortete ihm, wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben? Bereits heute gilt, jeder Jude, jeder Israelit ist aufgefordert, in dieser Zeit der Gnade, der den neuen Bund aufgerichtet und mit seinem kostbaren Blut besiegelt hat, nämlich Gottes Sohn Jesus Christus als seinen Messias anzunehmen, Buße zu tun und Ja zu sagen zum Erlösungswerk von Golgatha. Kommen wir damit zum vierten und letzten Punkt, Punkt 4. Die Bedeutung des neuen Bundes für die Gemeinde. Und ich denke, wie ich bereits gesagt habe, dass wir diesen Punkt recht kurz fassen können, da die wesentlichen Aussagen diesbezüglich ja bereits getroffen wurden. Lesen wir einmal aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Epheser, Kapitel 2, die Verse 11 bis 18. Epheser 2, 11 bis 18. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart, und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch, den Fernen und uns, den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Eine wunderbare Stelle, ein wunderbarer Abschnitt. Hier wird also ausgesagt, dass jetzt wir aus den Heidenvölkern durch das Blut Jesu Christi zu Miterben des neuen Bundes geworden. Und somit natürlich auch gleichzeitig zu Miterben des Abraham-Bundes, dem Bund der Verheißung auf den kommenden Erlöser. Und Römer Kapitel 11 spricht ja davon, dass die edlen Zweige, sprich Israel, aus dem Ölbaum ausgebrochen wurden – und wir aus den Nationen, wir aus den Heiden als wilde Zweige eingefropft wurden. Und war im alten Bund noch eine strikte Trennung zwischen Israel und den Heiden vorhanden, so wird jetzt diese Trennung durch Jesus und dem von ihm besiegelten neuen Bund aufgehoben. Nun heißt es nicht mehr Jude oder Grieche, jetzt heißt es Gemeinde oder Welt. Und die Gemeinde, wie auch die Welt, besteht dabei aus Menschen, sowohl aus jüdischer Herkunft wie auch von heidnischer Herkunft. Und wir hatten gesagt, ja, Gott kommt mit seinem Bund zum Ziel. Und zwar sowohl mit seinem Volk Israel als auch mit seiner Gemeinde. Und das ist Gnade. Das ist Gnade, liebe Geschwister, dass uns Gott hat teilhaben lassen an diesem seinem neuen Bund. Und denken Sie doch bitte einmal über Ihre eigene Bekehrung nach. Jeder hat ja seine persönliche Bekehrungsgeschichte. Ja, haben Sie es sich verdient? Haben Sie aufgrund Ihres Intellekts sich die Erlösung erarbeitet? Nein, einzig und allein Gnade. Nicht Sie haben wirklich Gott gesucht, sondern Gott hat dich gesucht. Das ist die Hilfe von außen. Und ohne die Gnade Gottes würden Sie und ich, und das gilt auch jedem Israeliten, niemals in die Gegenwart Gottes eintreten dürfen. Und Sie, die Sie noch nicht zu Jesus, diesem stellvertretenden Opferlamm, Ja gesagt haben, glauben Sie mir. Nein, nein, glauben Sie vielmehr der Schrift. Glauben Sie der Heiligen Schrift. Ohne Jesus werden Sie niemals wirklichen Frieden und ewiges Leben finden. Der Lohn der Sünde, wie es uns der Römerbrief sagt, und wir können auch sagen, ja, der Lohn der Übertretung des Gesetzes ist der Tod. Und nur Jesus hat für uns diesen Tod besiegt. Nur Jesus hat für uns die Schuld, ja, diesen Lohn bezahlt. Und nur Jesus hat für dich stellvertretend das Gesetz erfüllt. Denn auch nur er war dazu überhaupt imstande und berechtigt. Und deshalb bleibt es dabei, am Kreuz vorbei, kein Weg zum Heil. Lassen Sie uns das Thema noch zusammenfassen. Punkt 3, die Bedeutung des neuen Bundes für Israel. Jesus, er wurde das Opfer, das Lamm der Sühne für die Sünden der Menschen. Israel jedoch lehnte dieses Opfer ab. Und nun ist Israel aufgefordert, diesen Bund anzunehmen. Die Voraussetzungen hierfür sind längst gegeben. Und erst mit dessen Annahme schlussendlich dann im tausendjährigen Reich werden sich auch die Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben wurden, in der Person Jesus Christus auch gänzlich erfüllen. Fest steht, und nehmen wir das als Fakt mit, Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Denn der neue Bund ist bedingungslos. Und Israel ist nach wie vor der eigentliche Bundespartner Gottes. Und Punkt 4, die Bedeutung des neuen Bundes für die Gemeinde. Mit der Ablehnung des neuen Bundes durch den eigentlichen Bundespartner kam das Heil auch zu uns Heiden. Es kam zum Einschub der Gemeinde. Und jeder, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland annimmt, ist nun Miterbe dieses neuen Bundes, dem Bund der Gnade. Und er hat auch Teil an den Segensverheißungen, die schon Abraham gegeben wurden. Und genauso wie Gott mit seinem Volk Israel zum Ziel kommt, wird er auch seine Gemeinde sicher zum Ziel führen. Da dürfen wir gewiss sein. Komme und koste es, was es wolle. Und du, der du bislang noch nicht Ja zu Jesus gesagt hast, dir ruft Gottes Wort zu. Tu Buße, kehr um und glaub an das Evangelium. Dem Herrn sei gedankt für sein einzigartiges und vollumfängliches Erlösungswerk, wie es sich kein Mensch hat ausdenken können. Maranatha. Ja, Herr, komme bald. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Titel »Die Bedeutung des neuen Bundes«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!